Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Zu diesen Zwischentönen begrüßt sie Michael Langer und zu Gast ist heute bei uns die 1969 in Hamburg geborene Schriftstellerin, Reisejournalistin, Literaturveranstalterin und nicht zuletzt die weltreisende Tina Übel. Sie selber hat schon ein Wortspiel draus gemacht, Übel unterwegs, so heißt eines ihrer fabelhaften Bücher, das in diesem Fall von ihrer Reise entlang der Seidenstraße erzählt, ein Bericht über Skurriles und Bemerkenswertes auf dem Landweg von Hamburg nach Shanghai. Und wo überall ist sie nicht schon gewesen? Die Nordwestpassage hat sie durchfahren. Sie war in der Arktis und auch im antarktischen Eis, dort auf Shackletons Spuren. Die mit dem Hubert-Fichte-Preis ausgezeichnete Autorin schreibt aber nicht nur über ihre abenteuerlichen Reisen, wie etwa in Nordwestpassage für 13 Arglose und einen Joghurt, sondern sie ist auch die Verfasserin nicht minder unterhaltsamer Romane. Darunter Frau Schrödinger bewältigt die Welt. Und damit erst einmal herzlich willkommen bei den Zwischentönen. Tina Übel, guten Tag.
Moin.
Moin, Frau Übel. Sie sind erst kürzlich wieder zurückgekommen von einer Ihrer Reisen und noch dazu, wie Sie mir per E-Mail geschrieben haben, mit der Mutter aller Jetlags. Sie waren in Chukotka. Wo liegt das?
Das liegt am ganz, ganz nordnordöstlichen Zipfel Russlands, kurz vor der Datumsgrenze. Das heißt, mein Jetlag war dann auch 11 Stunden breit. Jetzt aber nach der Zeitumstellung geht es natürlich schon besser. Jetzt sind es nur noch 10 Stunden. Das hat schon mal wenigstens ein bisschen geholfen.
Und das hält eine Zeit lang an?
Also ich habe ja immer das Gefühl, dass tatsächlich auch eine psychosomatische Komponente dabei ist, nämlich, dass man gar nicht wieder zu Hause sein will. Weil ich war kurz zuvor auch in der Arktis, im Bereich der Jamalhalbinsel. Da waren es nur 3 Stunden Zeitunterschied, aber der Jetlag hat mich trotzdem 14 Tage auf Trab gehalten. Und das kann eigentlich nur psychosomatisch bedingt sein. 3 Stunden ist nichts, wenn man ein unstetes Leben führt.
Weil Sie nicht heimkommen wollten. Das ist jetzt Ihre Vermutung.
Das nehme ich mal an. Also das ist schon immer schwierig, wenn man da in einer solchen Intensität unterwegs ist, dann hier wieder in ein relativ zahmes und geordnetes Leben einzusteigen.
Heimweh kennen Sie nicht? Nur Fernweh?
Ich glaube tatsächlich ja. Ich bin der Meinung, einmal tatsächlich habe ich 2-3 Stunden in Shanghai so ein komisches Gefühl gehabt. Ich nehme mal an, dass das Heimweh gewesen ist. Aber andererseits war ich damals auch schon 4 Monate unterwegs und habe tatsächlich dann noch dort in China Fernweh gekriegt. Also das Problem liegt wirklich eher im Fernweh als im Heimweh.
Und das Daheim, das Zuhause, das ist Hamburg?
Ganz klar. Mit tiefer Liebe.
Das werden wir noch ausführlicher besprechen. Aber zurück zur aktuellen Reise. Jetzt sind es 2, haben Sie gerade verraten. Auf einer arktischen Halbinsel waren Sie und jetzt bei den Tschuktschen. Warum sind Sie da hingefahren und was haben Sie erlebt?
Also ich wollte da immer schon mal hin, alleine weil es schwer zu erreichen ist, weil ich schon eine schwerwiegende Polarsucht habe. Das hat sich jetzt so ergeben. Ich habe das vor 3 Jahren versucht, selbst zu organisieren, bin da nicht weitergekommen. Jetzt hat sich es ergeben mit jemandem, mit dem ich vor 12 Jahren in Nordgrönland gewesen war. Und ich fand es sehr interessant, weil ich auf der Reise davor, da in der Gegend von Jamalia, das unterhalb der Jamal-Halbinsel, da bin ich jetzt im 3. Jahr gewesen. Und auch da habe ich Rentierzüchternomaden besucht. Und da habe ich jetzt festgestellt, ja, dass es so Sachen gibt, die man sich auch erarbeiten muss. Also dadurch, dass ich da in der Jamalia-Gegend das 3. Mal war, habe ich da inzwischen Freunde in Salihard, diese Familie Laptander, diese Rentierzüchternomaden, die ich besuche, wo ich jetzt im 3. Jahr bin, da wird der Umgang ganz anders, als wenn man einmal kurz vorbeischaut. Und ich muss sagen, das ist zwar ja vergleichsweise näher, näher dran, aber das war schon die tollere Reise. Wir sind da mit dem Snowmobil unterwegs gewesen im Februar, was jetzt nicht so ganz ohne ist, also Temperaturen auch minus 40 Grad und waren zu dritt unterwegs, 900 Kilometer mit dem Snowmobil. Und das war schon sehr aufregend. Da war auch wirklich alles dabei. Ich bin dann zum ersten Mal in Vorkuta gewesen, wo ich immer hin wollte. Unterwegs haben wir verlassene Gulags gesehen. Ich bin selbst gefahren, das Snowmobil in allen Gelegenheiten, was ziemlich aufregend war. Und dann dreht sich für mich Reisen auch immer sehr viel um die Menschen. Und da habe ich natürlich jetzt bei meinen Jungs da in Salihard und so, habe ich jetzt da einen ganz anderen Zugang. So, das sind inzwischen Freunde, die wollen mich auch demnächst besuchen kommen. Und da ist es schon, finde ich, da merkt man doch, dass es sich beim Reisen nicht nur um Exotik dreht, sondern dass man eben auch selbst Zeit und Hingabe investieren muss und nur mal kurz vorbeischauen an einem exotischen Schauplatz. Das ist es für mich noch nicht, ne?
Ihre Reisen könnte man hin und wieder auch als Expeditionen bezeichnen. Also man segelt ja nicht einfach mal so durch die Nordwestpassage, um noch ein anderes Beispiel zu nennen. Expeditionen trifft es zu manches Mal?
Ja, klar. Also ich finde, es trifft auch in dem Moment zu, wo man keine Ahnung hat, ob es überhaupt machbar ist. Das war weder bei der Nordwestpassagen durch Segelung noch bei der Shackleton-Expedition der Fall. Und die Shackleton-Expedition, das war vor allen Dingen etwas, das ich maßgeblich selbst mit organisiert habe. Da steckt also 2 Jahre Arbeit da drin, um das überhaupt auf die Beine zu stellen. Und zwar wirklich Arbeit mit Zähnen und Klauen, um alles und jedes gekämpft. Was wiederum etwas ist, wo ich dann sagen würde, ja, es gewinnt dann eben eine solche Reise, eine solche Expedition dadurch, wie viel Zeit und Herzblut und Mühe und Blut, Schweiß und Tränen man investiert hat.
Auf diese Reise zum antarktischen Pol kommen wir noch zurück, Tina Übel, aber um nochmal auf Tschukotka zu sprechen zu kommen. Das ist oben an der Beringstraße, der äußerste Zipfel Russlands, und dann, man braucht da, wenn das stimmt, Sie wissen es besser, eine Genehmigung, eine Einreisegenehmigung, ja, weil es
Border-Gebiet ist.
Genau, ja, ja.
Also, USA liegt. Wir hatten da auch einen Guide, das wurde alles über diese ganzen Permits dann wiederum über ein Büro in Moskau organisiert. Und der Guide musste sich also auch alle 5 Minuten bei den Border Guards melden, wo wir denn sind. Also wir waren mit 6 Mann unterwegs. Wir waren 2 Wochen da, die Hälfte der Zeit waren wir in der Tundra bei einer Brigade Rentierzüchter Tschuktschen. Es war dann natürlich auch sehr interessant, so den Vergleich zu den Nensen, die ich da immer in Jamalia besuche, und zu den Tschuktschen, was gleicht sich im Leben und Überleben in dieser sehr, sehr lebensfeindlichen Umwelt. Das war sehr interessant, und dann gab es einfach auch so schrille Sachen. Wir haben eine alte Atomraketenbasis besichtigt. Da kann man einfach so hingehen. Das steht da einfach so rum. Also gut, die Raketen sind weggeräumt, ja. Aber alles andere ist noch da, die Inneneinrichtung, die Lampen und Poster an den Wänden. Und man kann da also in diesen Stollen rumlaufen von so einer alten Atomraketenbasis. Also das macht man nun auch nicht jeden Tag, ne?
Und um bei der Frage zu bleiben, wie halten denn dann die beiden Volksgruppen ihre Rentierherden? Die einen betreiben Massentierhaltung, die anderen.
Na, der große Unterschied war tatsächlich, dass da bei dieser Familie Laptander, bei der ich jetzt das dritte Mal zu Besuch war, das sind Privatunternehmen, denen gehört ihre Herde. Und diese ganzen Familien haben ihre eigenen Herden. Während in Tschukotka ist es eine staatliche Rentierfarm, wo dann die Leute, die mit den Rentieren da über die Tundra ziehen, auch nomadisch, sind also Staatsangestellte. Das ist zum Beispiel interessant. Dann finde ich interessant, dass man da im Winter in so eine Art Zelten oder Tipis aus Rentierfellen wohnt, die aber ganz anders konzeptioniert sind. Also die einen haben ein komplett geheiztes Zelt, die anderen haben im Überzelt kleine geheizte Extraräume. Das sind alles so Sachen, die lassen sich nicht sehr bildlich schildern, aber wenn man sich damit beschäftigt, ist es natürlich interessant, ne?
Na, es gelingt ihnen, die lassen sich schon schildern, und zwar auf vortreffliche Weise, wie sie in verschiedenen ihrer Reisebücher demonstriert und bewiesen haben. Tina Übel, Ich weiß nicht, das Nachtleben in Hamburg ist ein ganz anderes als in Tschukotka.
Geringfügig.
Sie sorgen hier für Kontraste und haben uns mitgebracht von Schwäch und Pevel Mein St. Pauli bei Nacht.
Wertlos klingt und springt das Geld. Heute Nacht zieh ich mich leicht bekleidet an. Heute Nacht gehört mir die Welt. Und morgen werde ich weiterfahren. Lautstark lauf ich ganz allein die Reeperbahn Richtung Freiheit rauf. Komm schon, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein, du sollst es morgen früh um neun.
Schön. Diese Heimatmusik, sagt Tina Übel, die Schriftstellerin, die heute bei uns zu Gast ist, bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Das war Schwäche und Pevel. Ich habe mich da nicht versprochen.
Nein, das gehört so.
Wer ist das?
Das sind, wie man hört, sehr, sehr begabte Jungspunde, die auch schon bei uns im Nordspeicher auf St. Pauli gespielt haben. Und ich finde das Lied ja so hinreißend. Also es sollte meines Erachtens die offizielle Hymne Hamburgs sein. Weil es natürlich so schön ist, dass es die eine Version des alten Hans-Albers-Songs ist. Aber ich finde, das ist so St. Pauli. Dieser Song ist so St. Pauli. Und der Mann hat eine so unglaublich geil dreckige Stimme. Es ist wunderbar. Ich empfehle auch das Video zu gucken. Ganz hervorragend. Also mehr St. Pauli, finde ich, wird es kaum.
Tina Übel, was halten Sie von Hans Albers? Vom Original?
Ach, das Problem ist, ich bin eine solche St. Pauli-Lokalpatriotin, dass ich eigentlich bei allem Hurra schreie. Aber nein, ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich da natürlich auch jetzt nicht mehr so den Bezug zu. Aber klar, dieser Song gehört natürlich zu St. Pauli. Wenn man in die alten Kneipen, die es noch gibt, geht, die noch eine Jukebox haben, überall gibt's Hans Albers. Also das ist schon Teil unserer Historie auf St. Pauli.
Jetzt haben Sie den Nordspeicher erwähnt und lassen Sie uns ein bisschen über das Nachtleben auf St. Pauli sprechen, aber über ein anderes. Der Nordspeicher, das ist ein Veranstaltungsort, bei dem Sie unter anderem als Literaturveranstalterin tätig sind. Und ansonsten gibt es jede Menge Konzerte von noch zu entdeckenden Talenten.
Oh, und auch von durchaus schon entdeckten großen Namen. Also eigentlich ist von allem was dabei. Und wir haben das also 2013 haben wir den Nordspeicher eröffnet, aber auch, oh Gott, mindestens 2 Jahre Arbeit ist da reingegangen, diese ganze Sache aufzubauen. Das von einer Gruppe Leute, die eine Menge Idealismus, aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte. Wir haben also auch schwer Lehrgeld bezahlt. Aber uns gibt es jetzt nach 5 Jahren immer noch und wir sind, glaube ich, zumindest ein bisschen schlauer auch geworden und der Laden läuft deutlich besser. Und das ist schon eine Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt und ein wunderbarer Ort, ein Zuhause. Die Nordmenschen sind eine Familie. Und für mich ist es auch wichtig, weil ich wohne seit 25 Jahren auf St. Pauli. Und natürlich verändert sich das Ganze rapide, verschiebt sich in eine Richtung, die so dem kleinen Nostalgiker nicht immer recht ist, mit einer hohen Kommerzialisierung und vor allen Dingen einem hohen Anteil an so dieser Ballermann-Billig-Saufkultur. Und alle reden vom Clubsterben und wir machen Club auf. Da bin ich schon sehr froh, dann auch hoffentlich dazu beizutragen, dass dass die Entwicklung von St. Pauli jetzt nicht nur zu den 1-Euro-Schnapssaufläden und Bierbikes geht, ne?
Und Sie machen einen Club auf, zusammen mit anderen, der Kulturprogramm präsentiert.
Ist schwierig, also das Literaturprogramm, da habe ich natürlich zusammen mit meiner Kollegin Friederike Moldenhauer wahnsinnig viel Energie reingesteckt, weil ich auch seit glaube seit 93 Literaturveranstaltungen, eher so in der Subkultur im Underground angesiedelte Lesungen und Literaturshows mache. Muss ich leider sagen, wird immer schwieriger, weil die Leute nicht mehr lesen. Ne? Also
ist dem so?
Ich befürchte leider schon. Ich erinnere, wir haben 5 Jahre ein Format gemacht im Nordspeicher Yachtclub. Hatten dann bei einer der letzten Veranstaltungen, wir haben es letztes Jahr eingestellt, nach 5 Jahren, hatten wir ein fantastisches, wunderbares Buch da, Fake Metal Jacket. Und es saß einer unserer Leute an der Kasse, ein smarter, aufgeweckter, super guter junger Mensch, der also so begeistert war, der während der Lesung, in der er sagte, während der Lesung habe er noch getwittert, was für eine geile Lesung er gerade höre. Und hinterher fragte er dann, ja, gibt's denn das auch als Podcast? Weil auf die Idee, jetzt ein Buch zu kaufen, und das ist ein 125-Seiten-Buch, das sind jetzt keine 800-Seiten-Wälze, kam er nicht. Also ich frag rum, und es ist schon so, dass sehr viel weniger gelesen wird. Ne?
Was hat Sie, Tina Übel, in Ihrer Lesebiografie geprägt?
Ich war das klassische schüchterne kleine Mädchen mit Brille, das von allen gedisst wurde, weil sie gut in der Schule war, und eine Totalversagerin in Sport. Und ich war so schüchtern, dass ich eigentlich die ersten 20 Jahre meines Lebens mit niemandem geredet habe. Und ich habe naturgemäß stattdessen gelesen. Bücher tun einem ja nichts, im Gegensatz zu Menschen. Ne?
Die bringen einen auf Gedanken, dumme oder kluge.
Ja, ne, sowohl als auch.
Was haben Sie alles gelesen? Was haben Sie sich reingezogen?
Also ich habe natürlich tatsächlich seit meinen frühesten Kindheitserinnerungen Abenteuer- und Reisegeschichten gelesen und geliebt. Und tatsächlich sogar noch bevor ich lesen konnte, und ich konnte relativ früh lesen, ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, dass ich mit meinen Puppen Tom Sawyer spiele. Und dass meine Puppen, also ich habe eigentlich nie Mutter und Kind gespielt, meine Puppen und später meine Barbies waren immer irgendwo auf Reisen am Amazonas oder am Nordpol und so. Und eine meiner frühesten Erinnerungen ist, dass meine Puppen so Tom Sawyer-mäßig oder Huckleberry Finn, fand ich noch viel wichtiger, ich wollte Huckleberry Finn sein, dass meine Puppen auf Zugdächer reisen.
Sie wollten Huck Finn sein.
Und das ist tatsächlich auch ein lebenslanger Wunsch gewesen, auf Zugdächern zu reisen, seit ich 4 oder 5 bin. Ich hatte das als Hörspiel, Tom Sawyer. Wann war das? 2001 ist es mir, glaube ich, endlich gelungen, in Kambodscha auf ein Zugdach zu fahren. Es war ein großer Moment in meinem Leben.
In Kambodscha und den Mississippi mussten Sie sich dazu denken.
Ja, also das war, ich bin da nicht so Mississippi fixiert.
Das ist.
Ich bin da flexibel.
Gab es noch andere Literatur außer der Jugend? Also Mark Twain möge mir das verzeihen, dass ich jetzt von Jugendliteratur gesprochen habe.
Das wollte ich sagen. Also bitte, ne? Ja. Mark Twain ist natürlich ein großer Heiliger der Reiseliteratur.
Ja.
Also eines der schönsten Reisebücher oder Exzerpte ist natürlich die Riffelbergbesteigung. Gerade für den kleinen Expeditionisten. Das gehört zu den Büchern, mit dem ich mich sehr identifiziere, weil Twain natürlich beim Reisen diese Ironie und Selbstironie hat, die meines Erachtens beim Reisen ganz wesentlich dazu gehörten.
Die zeichnet Ihre Reportagen und Berichte und Reiseerzählungen auch aus. Aber gab es noch Literatur, die Sie auf den Weg gebracht hat vielleicht?
Also wenn wir jetzt von Lieblingsschriftstellern reden, würde ich sagen ganz klar das Triumvirat aus Thomas Bernhard, Hubert Selby und Douglas Adams. Da ist dann auch ein bisschen was von allem dabei.
Das sind Fernreisen bei Letzterem, in der Tat.
Naja, es ist ja, das Leben besteht ja nicht nur aus Reisen.
Nein, und deswegen sollten wir, bevor Gordon Lightfoot seine Gitarre spielen kann, auf Ihren Wunsch, Tina Übel, uns nochmal unterhalten über Ihren Heimathafen, Hamburg. Was macht diese Stadt für Sie so heimatlich?
Ich weiß es nicht. Sucht man sich das aus, dass man irgendwo wirklich zu Hause ist? Ich glaube nicht. Also für mich ist es sicherlich Hamburg, aber ganz spezifisch St. Pauli. Und mir war irgendwie klar, dass ich nach St. Pauli gehöre. Also schon vor vielen Jahren. Ich habe dann zunächst in der WG in Altona gewohnt, aber es war klar, ich gehöre nach St. Pauli. Und ich weiß nicht, habe ich mir das ausgesucht? Hat St. Pauli mich ausgesucht? Ich glaube nicht, dass man sich das aussucht, aber sicherlich ist es natürlich auch die Frage, wiederum ist für mich die Frage, wie viel Zeit, wie viel Energie man verbringt, wie viel Energie man in einen Ort investiert, an die Menschen, an den Ort, an die Projekte, die man macht, dass einem ein Ort dermaßen zur Heimat wird. Ich muss aber sagen, ich finde Städte ohne Hafen schwierig. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Geburtsfehler, dass wenn ich in der Stadt ohne Hafen bin, das finde ich total irritierend, da weiß ich gar nicht so, ist ja alles ganz schön, aber kein Hafen, schwierig.
Binnenhafen tut es auch?
So nee, weil ich denke, es müssen schon Containerschiffe fahren und ich würde mal einfach mal so spekulieren, dass natürlich Hafenstädte, die Jahrhunderte von Historie, Austausch mit dem Rest der Welt haben, auch einen weiter geöffneten Horizont haben, eine größere Offenheit für das Fremde, für die Ferne. Ich sage ja immer, wir Hamburger werden nicht geboren, wir werden vom Stapel gelassen. Da ist es deutlich, dass man irgendwann auch Anker lichten muss und in See stechen und den Horizont entdecken. Ne?
Und darüber verraten Sie uns mehr nach den Nachrichten. Und bis zu den Nachrichten hören wir Gordon Lightfoot mit, wie heißt das Stück?
Canadian Railroad Trilogy.
Und das spielt unter Umständen auch auf eine Ihrer Reisen oder
irgendwie
Expeditionen
schon, irgendwie schon.
An. Vielen Dank bis hierhin. Tina Übel.
There was a time in this fair land when the railroad did not run, when the wild majestic mountains stood alone against the sun. Long before the white man and long before the wheel, when the green dark forest was too silent to be real. But time has no beginnings and the history has no bounds, as to this verdant country they came from all around. They sailed upon her waterways and they walked the forest tall, built the mines, the mills, and the factories for the good of us all.
Der zweite Teil der Zwischentöne weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon und zu Gast ist heute bei uns im Gespräch die Reiseschriftstellerin Tina Übel. Und das hier ist Musik, die nicht nur ihr gefällt. Tina Übel, was haben Sie uns da mitgebracht zum Auftakt des zweiten Teils unserer heutigen Zwischentöne?
Ja, das sind, und auch schon der Gordon Lightfoot Song, die sind mir zugelaufen durch den fantastischen Zufall, dass auf der Nordwestpassage durch Segelei war eine DJ aus New York an Bord und die hatte sich vorbereitet mit einer Playlist mit Shanties und Reisesongs. Das war natürlich großartig. Und ich habe dann die Playlist auch mitgebracht auf die Shackleton-Expedition, wo natürlich dann auch alle abgegangen sind, wie Schmidts Katze. Und das sind so zwei Songs, die mir A, Gänsehaut und wirklich schweres Fernweh machen. Wo wir dabei sind, dass man als Hamburger eher vom Stapel gelassen wird als geboren, muss natürlich auch ein Shanty dabei sein. Ne? Deswegen der Saucy Sailor.
Von The Wailing Jennies. Sie müssen uns noch verraten, wie aus dem stillen, zurückgezogenen, in den virtuellen Welten der Bücher sich verlierenden jungen Dame, die angeblich ganz und gar unsportlich war, eine so sportliche, auf Meeresexpeditionen sich begebende Frau geworden ist.
Sind wir hier im Radio oder beim Therapeuten? Also was die Sportlichkeit angeht, man macht im Schulsport ja diesen ganzen Quatsch. Also ich weiß nicht, welcher gesunde Mensch über Böcke springt. Warum sollte man über Böcke springen? Warum sollte man das tun? Das tut man auch im Rest des Lebens nicht. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der größere Teil der Menschheit Epiphanien empfindet über Böcke zu springen. Und das ist natürlich alles immer so ein Quatschkram gewesen beim Schulsport, wo ich dann auch lange gedacht habe, ich bin ein Rohrkrepierer in allem, aber es gibt Sachen, die mir dann durchaus liegen. Und da habe ich rausgefunden, dass das solche Dinge sind wie alles, was draußen stattfindet, Wandern, Bergsteigen gehe ich inzwischen auch. Ich bin halt nicht schnell, aber ich bin irrsinnig ausdauernd. Habe ich dann irgendwann rausgefunden, weil irgendwann wurde mir deutlich klar, wenn ich weiter verschüchtert hinter meinen Büchern sitze, würde ich halt mein Leben verpassen. Und das wollte ich dann ja auch nicht. Ne?
Wer hat Ihnen das erzählt?
Das habe ich gelesen.
In einer Zeitschrift beim Therapeuten?
In Büchern natürlich, in Büchern.
Der Weltliteratur?
Der Weltliteratur.
Und zur See fahren, eine gute Seglerin werden, wie kam das zustande?
Da bin ich tatsächlich mit meinem Vater viele Jahre gesegelt. Wir sind zu zweit gesegelt, auch über den Atlantik und so. Und haben da große Segeltouren gemacht.
Zu zweit allein über den Atlantik gesegelt?
So ist es. Und da kam die Segelei her. Und mein Vater war früher schon gesegelt. Ich sprang irgendwann
fuhr der
an Bord.
Beruflich zur See?
Nee. Der war einfach nur, ein bisschen crazy.
Und hat sich beim Segeln von welchem Beruf erholt?
Von einem guten, gutbürgerlichen hanseatischen Kaufmannsdasein.
Und der hat Ihnen die Lust zur Seefahrerei beigebracht?
Absolut. Wir haben auch andere seltsame Reisen zusammen gemacht. Also die Reiserei und die Abenteuerlust bei mir definitiv genetisch ist, nehme ich mal an. Ich habe es von meinem Vater. Wir sind also auch mit wirklich überhaupt keinem Wissen über Wildnis-Survival-Angelegenheiten sind wir zusammen in Alaska gewesen und sind dann beinahe verhungert, weil wir nicht wussten, wie man kochen konnte. Hatten dann irgendwie nur Bohnen dabei, die man 24 Stunden auf leiser Flamme ziehen lassen muss. Weil wir dachten, naja, Alaska, ne, Trapper, so der Trapper ist in Alaska, was ist der Trapper? Der Trapper isst Bohnen. Kochen kann ich immer noch nicht, aber inzwischen sind ja Gott sei Dank diese Tütenmenüs erfunden, ne? Wo man diese Trekkingmenüs, wo man nur heißes Wasser reinkippt. Also das schafft dann selbst ich zu kochen.
Und auf größeren Expeditionen nimmt man einen Koch mit, um auf die Nordwestpassage zu kommen, die sie durchsegelt haben. Es ist ja heutzutage schon was anderes mit modernen Mitteln der Technik, sowas anzugehen, aber trotzdem kein Pappenstiel, die Nordwestpassage zu durchsegeln oder in antarktischen Gefilden auch mit dem Segler unterwegs zu sein, von bis Südgeorgien auf Shackletons Spuren. Mit wie großer Demut gehen Sie solche Reisen an?
Mit enorm großer Demut. Also alles, was wirklich die Natur konfrontiert, da, wo sie eben nicht lieblich ist, wie in einem stillen Nachmittag in der Lüneburger Heide, wer das nicht mit Demut tut, ist falsch beraten. Also das ist so gewaltig, ob es in den Bergen ist oder auf See. Und wer da nicht mit Demut rangeht, hat es A nicht verstanden und B gerät wahrscheinlich eher früher oder später in ganz, ganz große Schwierigkeiten. Und ich habe natürlich auch einen Riesenrespekt vor Leuten, die die Fähigkeiten haben. Also diese beiden Segeltouren, die ich mit Wolf Kloss, einem deutschen Kapitän, gesegelt bin, beide mal auf demselben Schiff, das sind seglerische Fähigkeiten. Also da werde ich wirklich, auch davor stehe ich in Ehrfurcht und Demut. Da ist nichts trivial dran, auch in der Nordwestpassage, die ja noch vergleichsweise denkt man, naja, da gibt es Siedlungen und solche Dinge, das ist jetzt nicht völlig aus der Welt. Aber das ist zum Großteil gar nicht kartiert gewesen. Also wir haben gesehen, nach dem Plotter sind wir problemlos mal 3 Stunden über Land gefahren, weil da Land eingezeichnet war, gab es gar kein Land. Und unten in der Antarktis hat Wolf in einem Orkan bei Nullsicht Elephant Island angesteuert. Man sah nichts, man konnte gar nicht aufrecht stehen an Deck. Wir hatten drei verschiedene Seekarten und diese Insel lag auf allen drei verschiedenen Seekarten anderswo. Und er ist da bei Nullsicht rein in dem Orkan, hat geankert. Da hätte ich gedacht, geht gar nicht. Das sind so Sachen, da stehe ich also nicht nur vor der Natur, sondern auch vor der Leistung, was Leute können, wo ich weit entfernt von bin, stehe ich in Demut davor. Dasselbe wie mit den meinen Bergführerkumpels, zu deren Job es gehört, jeden Tag sich in Lebensgefahr zu begeben. Ich weiß nicht, um andere Menschen glücklich zu machen. Also finde ich so faszinierend. Ich habe jetzt ein aktuelles Romanmanuskript, das sich unter anderem mit diesen Fragen auseinandersetzt, weil ich da denke darüber seit 5 Jahren nach und habe es immer noch nicht begriffen.
Wie man in der Wildnis klarkommt?
Also nicht nur natürlich die unglaublichen Kompetenzen, die sowas erfordert, aber auch, dass Leute tatsächlich ihr eigenes Leben durchaus aufs Spiel setzen, was Bergführer tun. Also ich habe, wenn ich höre von meinen Kumpels, wie viele Todesfälle es da im Freundeskreis gibt, ist fast immer ein Gastfehler, wie die ihren Job machen. Also hier mein Kumpel Adrian, das war auch einer von dem Team von der Shackleton-Expedition, hat mir 3 Storys erzählt, wie er nur durch Zufall mit dem Leben davongekommen ist, jedes Mal ein Fehler seines Gastes. Und die machen einen Job, wo sie täglich ihr Leben aufs Spiel setzen. Warum? Wie? das ist etwas, ich bin mit denen natürlich auch unterwegs. Ich bin wirklich, meine Bergsteigerei bewegt sich auf Kindergartenniveau, wo ich immer denke, naja, in meinem eigenen Leben kann ich machen, was ich will, aber wenn ich es verreiße, würde unter Umständen da jemand anderen mit umbringen.
Warum setzen Sie sich solchen Fahrten aus, die nicht ungefährlich sind?
Ich aus meine, Dafke?
Das sind alles Reisen, die bucht man nicht pauschal im Reisebüro.
Da zitiere ich, zu meinen Lieblingsschriftstellern zurückzukehren, den Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams, Ford Prefect, Spaß, Abenteuer und wirklich fetzige Sachen.
Dann kann ich nur kontern mit Sir Ernest Shackleton. Den zitieren Sie auch in Ihrem Buch mit dem Titel Die See-Expedition. Da beschreibt Shackleton, dass es ganz unterschiedliche Gründe gibt für die Leute, sich hinauszubegeben in die leeren Weiten dieser Welt. Bei den einen ist es der leidenschaftliche Hunger nach wissenschaftlicher Erkenntnis, andere treibt die Liebe zum Abenteuer an und der dritte Punkt ist in Ihrem Fall wichtig. Die Dritten werden angezogen von diesen lockenden, leisen, vielleicht schon sirenenartigen Stimmen.
Das finde ich schön, dass Sie das rausgesucht haben, das Zitat. Das ist mein absolutes Lieblingszitat von Shackleton, den ich schwer verehre. Diese Little Voices, ich glaube, es geht dann weiter. The Mysterious Fascination of the Unknown. Ich finde, es ist tatsächlich schwer erklärlich. Also deswegen liebe ich dieses Zitat so sehr. Es gibt mir einen Ausdruck an die Hand. Diese kleinen Stimmen, die einen rauslocken in die leeren Weite, in die Faszination des Unbekannten.
Der Eiswüsten, der Stürme.
Also ich hab diese Stimmen einfach immer gehört. Also wirklich, seit ich klein bin und ich kann es nicht erklären. Ich werde natürlich viel gefragt. Ich kann es nicht erklären. Es ist etwas, was immer in mir drin gewesen ist. Es ist im Gegenteil so, dass ich sehr lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass es Menschen gibt, die diese unglaubliche Notwendigkeit zu reisen gar nicht haben. Und das habe ich auch bislang nur intellektuell verstanden. Aber wenn mir Leute gegenüber sitzen, durchaus aus gute, enge Freunde, und sagen, Reisen ist für sie nicht wesentlich, in meinen Ohren klingt das so, als ob sie sagen, ach nö, atmen, habe ich jetzt nicht so ein Interesse dran.
Also, ich sage nur Kant in Königsberg. Lassen Sie uns Ihren nächsten Musikwunsch hören, bevor Sie uns noch weiteres verraten über Ihre Expeditionen, Tina Übel. Katzenjammer kommt jetzt. Passt das zum Windjammer in irgendeiner Weise? Demon Kitty Rack.
Es passt insofern ins Thema, als dass es ein Song war aus dem letzten Sommer. Da war ich mit meinem Leibbergberater unterwegs und wir mussten eine Tour abbrechen. Was eigentlich frustrierend war, und dann sind wir zurückgefahren, mehrere Stunden mit dem Auto über diverse Pässe und haben unglaublich laut Musik gehört, unter anderem diesen unglaublich guten, gute Laune-Song, Demon Kitty Rag. Und wo ich auch wieder dachte, naja, nicht alles klappt immer, aber für alles, was nicht passiert, passiert was anderes. Auch das war dann irgendwie, ja, so ist es halt. Auch das ist dann ein intensiver Moment gewesen, wenn auch mal was nicht klappt. Aber dafür hatten wir diese unglaublich tolle Fahrt, wo wir 4 Stunden uns nach Strich und Faden mit Musik besorgt haben. Und das war dann vielleicht der Punkt von diesem Tag.
Katzenjammer von ihrem Album Le Pop. Bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk ausgesucht hat sich's unser Gast, die Schriftstellerin Tina Übel. Wie hoch ist das Risiko, das Sie eingehen bei Ihren Reisen? Wie viel Risiko sind Sie bereit einzugehen?
Ich denke, es ist immer eine Frage, was es zu gewinnen gibt. Also das Ausmaß, wie es mich glücklich macht, umso mehr Risiken bin ich bereit einzugehen. Und ich bin aber auch jemand, der extrem umsichtig ist. Also ich denke, wenn man das ist wie eine Anlage aussteuern, wenn man den Risikoregler hochdreht, sollte man auch den Kontrollfreak-Regler immer schön im Auge behalten.
Sie sind ja auf Strecken und Routen unterwegs gewesen, auf denen andere Forscher vor 100 Jahren ihr Leben ließen. Also es ist, ich habe es eingangs gesagt, es ist nicht ganz so gefährlich wie seinerzeit, aber...
Ja, aber ich kann auch problemlos hier jetzt aus der Tür treten und überfahren werden. Also Risikofreiheit ist ja nicht zu haben, ist ja eine Illusion. Ich zum Beispiel bewege mich eigentlich nicht mehr mit dem Auto auf Autobahnen, weil das ist etwas, was mich nervös macht, weil das ist ein Risiko, wo kein Lustgewinn dabei abfällt.
Dann frage ich anders, sind es denn noch Herausforderungen?
Ja, klar. Also ich denke, ich bin gar nicht so ein Vertreter davon, dass man immer sagen muss, höher, weiter, schneller, lauter, ferner, skurriler, irrsinniger. Das ist gar nicht, überhaupt nicht mein Ansatz. Ich reise seit fast 20 Jahren mit einem Freund von mir, dem Dr. Schneider, ein sehr kluger und humorbegabter Reisegenosse. Und von ihm stammt das schöne Zitat: Wer im Schwarzwald nichts erlebt, wird auch aus dem Kongo nichts zu erzählen haben. Ich bin der Meinung, dass richtig Reisen viel mit der eigenen Einstellung und dem Kopf zu tun hat. Und dass die Intensität und das Abenteuer nicht an einer möglichst irrsinnig exotischen Destination hängen muss, sondern an der eigenen Einstellung, was man macht. Also eine der Dinge, die ich am liebsten mag und wo ich auch gerne mal auf die Frage, was denn mein Lieblingsort auf Erden ist, antworte, ist die Alpen. Ich gehe seit 7 Jahren, mache ich 3 bis 4 Wochen Trekking mit mir alleine. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir schon sehr sorgfältig erarbeitet habe, meine Sicherheit im Gelände mit meiner Navigation und meine Reichweite dann immer ausgeweitet habe. Das ist natürlich, wenn man da ganz alleine unterwegs ist und bisweilen eben auch weglos ist, das bisweilen auch haarig. Aber da bin ich nicht hingegangen und habe gleich irrsinniges Zeug gemacht, sondern habe mir das erarbeitet. Und das ist unglaublich aufregend, das ist wahnsinnig schön. Und vor 3, 4 Jahren bin ich erst 4 Wochen in der Schweiz unterwegs gewesen, wandern und danach 4 Wochen im Himalaya. Und ich habe den Alpen mehr erlebt.
Und es hat ja auch mit Literatur zu tun, wenn Sie reisen. Und dann geht es, um das eingangs auch schon erwähnte Buch Übel unterwegs zu nehmen, um die Beschreibung der Wahrnehmung einer Landschaft, die sich langsam verändert. Also es geht um das in Worte fassen dieser Natur-Landschaft. Erfahrung im Wald?
Nee, das würde ich auch nicht sagen, weil, also ich meine, das Leben ist zu kurz für nur eine Obsession. Sicherlich ist Natur und auch das Naturextrem etwas, was mich mit den berühmten leisen Stimmen lockt. Aber diese Reise zum Beispiel ging eigentlich um die Begegnung mit Menschen, fast ausnahmslos. Wenn man allein unterwegs ist, eben auch durch Gegenden, wo sonst kein Tourist unterwegs war. Also die letzten Touristen habe ich in Istanbul gesehen, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan und eigentlich keine mehr. Und allein als Frau unterwegs zu sein, 2 Monate, ich habe mich mit so unfassbar vielen Menschen so unglaublich toll unterhalten, dass mir ehrlich gesagt dann Natur oder auch Denkmäler, Sehenswürdigkeiten, Museen wirklich zweitrangig war. Also das war eine Reise, die sich um die Begegnung drehten. Und das ist mir auch bei anderen Reisen, ist mir das enorm wichtig, Menschen zu treffen. Menschen sind wahnsinnig extrem.
Nennen Sie mal ein extremes Beispiel. Aber vorher darf ich noch sagen, es ist dann so im Lawrence Sternschen Sinne einer empfindsamen Reise, wo es um die Auseinandersetzung mit unseren Zeitgenossen geht.
Naja, ich denke, man sollte ja reisen, eben auch um klüger zu werden. Das kann man ja nicht, wenn man nur sich selbst durch die Welt trägt, sondern das ist ja der Punkt beim Reisen, dass man sich möglichst aufmacht für natürlich auch für Eindrücke aus der Natur, aber eben auch für andere Kulturen, für das, was andere Leute einem erzählen, für gänzlich andere Lebensweisen. Also wer nur seine Meinung in die Welt trägt, ist meines Erachtens schlecht beraten. Ich reise definitiv, um mir ein paar neue und hoffentlich bessere Meinungen zuzulegen.
Tina Übel, Sie haben Schweizer Musik mitgebracht, oder Musik aus der Schweiz, müsste ich besser sagen, von einer Schweizer Band. Die heißt da Halunke. Verraten Sie uns noch was dazu, bevor wir von denen den Titel Gauner hören.
Ich teile mit dem starken Schweizer Team von der Südgeorgien-Expedition nicht nur die Leidenschaft für Berge, sondern auch für Musik. Und dann hat Adrian mich mal gefragt, ob ich Schweizer Musik kenne. Und ich stellte fest, fast gar nicht. Und dann hat er mir ein wunderbares Care-Paket auf 2 CDs gebrannt mit hervorragender Schweizer Musik. Ich verstehe zwar kein Wort, aber es ist unglaublich groovy.
Oh, mit der Führer der Sonne hängt der Vater verloren. Sie schräg gestalten, sie hier wohl wie eine Mohren. Sie kann nur auf den Kanten aus der Rolle. Tönen können sie Songs um die Ohren holen. Wir schrauben an der Regel die Hebel bis sie trotten. Heben an der Musik wie die besten Noten. Knäulen rein wie eine Moni, wir sind keine Statisten. Ein Hang am Mic, der Hang liegt im Trick. Über 7 höher Pumpen. Wir sind keine Zwege, dann ist nicht Lalumpen. Wir legen alles, wir verwirrtschen wie 2-3 Sätzli. 3 Kehren legen an der Sicht in den Plätzli. Wir sind ja nur Halunken, lieb und schön und nur am Schunkeln. Und wenn wir irgendwann irgendwann mal herkommen, bringen wir ein bisschen Licht ins Dunkle. Und wenn wir hier sind, sind wir laut und können ergäbig dreig. Wir legen gern ein bisschen komische Sachen.
Gauner von Halunke, ein Song aus der Schweiz, ausgesucht von der Schriftstellerin Tina Übel, die heute bei den Zwischentönen zu Gast ist. Und Frau Übel, wenn man Ihre Bücher liest, kommt man drauf, dass Sie sich, obwohl es besonders abenteuerliche Unternehmungen sind, nicht für die bessere Reisende halten und auch nicht unbedingt was gegen den üblichen Tourismus haben. Es gibt ja auch schon Kreuzfahrten nicht nur in die Arktis, sondern auch schon in die Antarktis. Wie sehen Sie das?
Also mir ist das sehr zuwider, wenn sich Leute so aufspielen. Wir sind die besseren Reisenden und das andere ist niederes Gewürm. Ich habe auch überhaupt kein Problem, mich den Touristen zu nennen, wie ich das auch konsequent mache, in Übel unterwegs. Weil mir ist es erstmal immer sympathisch, wenn Leute in irgendeiner Form die lockenden, leisen Stimmen hören und in die Fremde fahren, bereit sind, sich auf Fremdes einzulassen, sich Dinge anzugucken. Der schon erwähnt zitierte Dr. Schneider sagte mal so schön, als wir uns drüber unterhielten, gerade über Kreuzfahrttourismus in die Antarktis, sagte er mal so richtig, naja, es gibt in Afrika keinen Löwen mehr, wenn es nicht die Touristen gäbe, die da hingucken würden. Und gerade Leute, die solche Reisen machen, haben oft so viel Bewusstsein für Umwelt, für ökologisches Verhalten, ein solches Blick darauf. Klar, Kreuzfahrtschiffe sind nicht so ökologisch, aber gerade in der Antarktis gibt es sehr, sehr strikte Vorschriften. Und die Menschen werden sich nur um etwas scheren, was sie kennen und lieben. Die meisten Menschen, wenn ich auf der Straße jemandem sage, oh, übermorgen wird der Antarctic Treaty gekümmert, werden mir sagen, hey, jeder, der in der Antarktis gewesen ist, wird genau wissen, wovon die Rede ist, wird ein Botschafter sein für den Erhalt dieses unglaublichen, fast unirdischen Kontinents. Und ja, klar, ich mache eher abseitige Dinge, aber nicht jeder hat die Konstitution, so zu reisen. Nicht jeder hat die Zeit, nicht jeder hat die Möglichkeiten. Leute haben vielleicht mehr Ängste, sind physisch nicht dazu in der Lage. Es gibt nicht nur eine Art zu reisen. Also für mich ist die Frage, was passiert im Kopf, wie offen ist der Kopf und nicht die Art und Weise, wie man sich so, wo fortberät, sondern hat man einen offenen Kopf und ein offenes Herz und eine offene Seele für das, was passiert. Das finde ich ist der entscheidende Punkt, ob man dann auf einem Schiff sitzt oder zu Fuß geht, ob man in die Alpen fährt oder in die Mongolei. Das finde ich zweitrangig. Es ist sicher was anderes, wenn dieser Massentourismus irgendwo an den Stränden in großen Betonburgen sitzt. Auf der anderen Seite stört das auch nicht, dann ist der Impact konzentriert. Und wenn Leute es glücklich macht, einfach mal 2 Wochen im Jahr am Strand zu braten und ins Wasser zu springen, ist doch schön. Also anderen Leuten irgendwie das Glück madig zu machen oder sich darüber zu erheben, das wäre überhaupt nicht mein Ansatz.
Trotz gesteigerten Umweltbewusstseins, auch was die Folgen des Reisens betrifft, wächst der Müllberg auch im Himalaya. Hat Ihre Expedition, eine Ihrer Expeditionen, Plastikmüll irgendwo zurückgelassen?
Nee, im Himalaya war ich alleine mit irgendwie einem Guide und 2 Eselstreibern unterwegs. Nein, also da ist, denke ich, bei inzwischen ist da so viel Bewusstsein. Und ja, es gibt wohl viel Müll im Himalaya. Ich war nur nicht in Nepal, ich war in Zanskar. Da war sonst keiner unterwegs. Aber es gibt inzwischen ja auch viele Expeditionen, die extra losgehen und Dinge aufräumen. Und vor allen Dingen, da relativiert werden sich die Dinge, wenn man reist. Ich habe ganze Landschaften gesehen, die bestanden nur aus Plastik. Nur aus Plastik, Plastiktüten bis zum Horizont. In Südamerika, in Afrika. Also wirklich, wo man denkt, das ist hier, das wächst hier. Und das ist nicht wahrlich nicht vom Tourismus, sondern das liegt an den Lebensumständen. Mangelnde Müllabfuhr, mangelnde Infrastruktur. Teilweise bin ich in Afrika gewesen, da kriegst du sauberes Wasser nur in Plastiktüten. Dann stehst du halt mit lauter Plastiktüten da. Ja, ja. Also das bisschen, was der Tourismus da hinterlässt, das ist marginal.
Wo sind Sie eigentlich noch nicht gewesen auf unserem Erdball? Die Nordwestpassage durchfahren in der Antarktis, im Kongo, auf Grönland, Papua, Kamtschatka, Mongolei, in Kambodscha, in Kanada, in Mexiko, Äthiopien. Ich habe einige Länder noch vergessen.
Also es sind, glaube ich, ungefähr 80 Länder, was aber heißt, dass ich noch nicht mal die Hälfte dieser Welt gesehen habe.
Wo müssen Sie unbedingt noch hin?
Ach, eigentlich muss man ja immer überall mal nach dem Rechten sehen, ne?
Ja.
Also die Neugier ist groß, aber es ist eben auch so, dass ja, es gibt Orte, wo man wieder hinfahren muss. Es gibt Orte, die man sich selbst erobern muss. Und jetzt immer nur was Neues angucken, das ist jetzt auch nicht das Knie der Biene. Also ich lerne jetzt im Moment gerade Russisch, weil ganz sicherlich zu da meinen Kumpels da in Salekhard und die Umgebung von Jamalia, da kann ich mir jetzt schwer vorstellen, dass ich da nicht jedes Jahr wieder hinfahre. Dann wird weniger Zeit bleiben, um sich andere Länder anzugucken. Aber man kann ja auch nicht überall gleichzeitig sein. Ne?
Was hören wir als nächstes auf Ihren Wunsch, Tina Übel?
Tango. Ja, wir hören mal was ganz anderes. Wir hören mal ein Tango von dem von mir heiß geliebten Pugliese, nämlich Evaristo Carriego, mein absoluter Lieblingstango. Weil, wie gesagt, das Leben ist zu kurz für eine einzige Obsession. Tango, argentinischer Tango gehört auch zu meinen Obsessionen.
Sie tanzen?
Ja. Ne? Jetzt gucken Sie groß, ne?
An Deck, bei Windstärke.
Ich habe tatsächlich mit meinem Leibbergberater Anselm, wir haben zumindest mal am Gipfelkreuz vom Oberahorn in Tango-Pose posiert, nur um mal so zu tun, als ob.
Damit wir uns ein Bild machen können. Bitteschön. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Tina Übel, Sie haben im vergangenen Jahr einen Essay geschrieben, oder man könnte auch Aufsatz sagen, der war betitelt mit Der große Verlust. Und da ging es darum, im weitesten Sinne, wie die politische Korrektheit Ihnen die Arbeit als freie Schriftstellerin schwer macht. Und man soll es nicht für möglich halten, auch bei Reiseschriftstellern gibt es Fettnäpfchen, in die man treten kann. Oder vermeintliche, könnte man vielleicht sagen. Wieso spielt auch politische Korrektheit bei Reiseschriftstellern eine Rolle?
Tja, das muss mir eigentlich auch mal jemand erklären. Aber ich merke es und nicht nur ich. Also ich habe ja möglichst viele Beispiele auch zitiert in dem großen Verlust, um zu erzählen, wie viele merkwürdige gegen wie viele merkwürdige Wände man mehr und mehr zu rennen beginnt. Und in der Frage von den Reiseerzählungen für Reisejournalisten oder Reiseschriftsteller habe sowohl ich wie auch Freunde und Bekannte von mir die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wenn sich andere Kulturen nicht nach unseren kulturellen Maßstäben verhalten, dass das nicht gesagt werden darf. Weil es gibt, und zwar um gar nicht jetzt böse Zensur von Redaktionen, sondern da ist dann der oft das Argument, ja, wenn wir das bringen, dann gibt es einen solchen Leser-Shitstorm, da gehen wir unter, dann geht dann auch die positive Rezeption des Textes unter. Und das ist natürlich bizarr, also weil da sind die Anliegen, die ursprünglichen Anliegen der Political Correctness haben sich in ihrer Hysterisierung in ein Gegenteil verkehrt, weil wie kann man andere Kulturen verstehen, lieben, sehen, wenn man von ihnen nur ein Zerrbild berichten darf, was sich konform zu unseren kulturellen Präferenzen verhält. Und das ist eben so absurd, dass mein persönliches Beispiel eine Reportage war über Kolumbien, wo ich auf einem Musikfestival war, bei einer Familie gewohnt habe, da auch, soweit ich sehen konnte, der einzige Tourist auf weiter Flur war und dort gehört zur Kultur und begleitend zu diesem Festival, ist der Hahnenkampf ganz wichtig. Bin ich auch zum Hahnenkampf gegangen. Ich habe jetzt auch in dem Text dann nicht geschrieben, yeah, das Huhn ist tot, sondern habe gesagt, naja, so ist es einfach. Kann man so stehen, wie man will. Ich persönlich denke, die durchschnittliche deutsche Legehenne oder das Suppenhuhn hat ein schlechteres Leben. Das musste ich streichen. Also ich dann denke so, hier sind wir auf dem falschen Dampfer. Freund von mir hatte eine Erzählung, wo sich die Einheimischen aggressiv verhalten. Durfte er nicht schreiben. So ist die Welt aber. Und da, finde ich, rennen wir in ein Riesenproblem, wenn wir nicht mehr sagen dürfen, wie die Welt ist. Weil, wie wollen wir sie verstehen? Es macht mich ratlos, es macht mich hilflos. Es ist etwas, was übrigens nicht nur im Schreiben, sondern die vielreisenden Freunde von mir auch in persönlichen Gesprächen haben, dass sie sagen, ja, einige Sachen darf ich gar nicht mehr erzählen, weil die Leute dann schockiert sind und...
Dass in Argentinien Meerschweinchen gegessen werden.
Gibt es in Argentinien auch Meerschweinchen? Ich hatte eins in Peru, es war ausgezeichnet.
Ich meinte Peru. Peru. Peru, Verzeihung. Sie haben Meerschweinchen gegessen?
Ja.
Ja. Und hat Ihnen geschmeckt?
Ja.
Ja.
War gut. Hingegen der einzige Hund, den ich je aß, der hat nichts getaugt. Das muss man mal leider mal so sagen. Ne?
Das.
Und jetzt kriegen Sie den Shitstorm an die Backe.
Nein, überhaupt nicht. Sie haben das wahrscheinlich in Thailand, irgendwo in Asien und haben es nicht gewusst. Nein, es führt ja auch so weit, dass schon ein Buchtitel wie »Heute gehen wir Wale fangen« auf Wut und Empörung trifft. Ein Titel für ein Buch über die verschwindende Inuit-Kultur.
Ein hochsensibles Buch, was sich auch mit der ganzen Walfanggeschichte intensiv auseinandersetzt und mit dieser natürlich klaren Unterscheidung von dieser minimalen Subsistenzjagd der Inuit im Vergleich zum kommerziellen Großwalfang, das gegeneinander stellt, sehr kundig ist. Aber um den berühmten Shitstorm auszulösen, braucht es oft gar nicht mehr als so ein Triggerwort. Und das ist etwas, ja, das ist so tragisch, weil eigentlich war politische Korrektness ja mal angetreten, wirklich mehr Verständnis, mehr Respekt zwischen verschiedenen Völkern, Kulturen zu schaffen, einzufordern. Aber es ist unmöglich zu reisen, wenn man erstmal mit seinem kompletten Set an kulturell determinierten Do's und Don'ts durch die Welt geht, sondern man muss erst mal hingehen und sich drauf einlassen und angucken, wie ist es. Und diese Bereitschaft scheint mehr und mehr zu schwinden. Und natürlich hat nicht alles überall nur gute Seiten. Auch die muss man sich angucken. Und wie soll es geschehen, wenn wir, die wir nicht nur reisen, sondern darüber berichten zu den Leuten, die eben nicht da selbst hinreisen können oder wollen, aus irgendwelchen Gründen, wenn wir diese Dinge nicht mehr sagen dürfen, das scheint mir nicht die Welt zu einem besseren, klügeren, offeneren Ort zu machen.
Also trotz des globalisierten Blicks und der Weltläufigkeit im Bewusstsein diagnostizieren Sie eine größere Kleingeistigkeit in solchen Fragen.
Ja, also was mir daran so das Herz bricht, ist, dass die ursprünglichen Anliegen dessen, was inzwischen Political Correctness heißt, Dinge sind, die mir zutiefst am Herzen liegen, aber in ihrer Hysterisierung und auch dann in ihrer Infantilisierung, weil das alles auch nicht mehr durchdacht ist, extrem kontraproduktiv werden. Die Frage, wie man den Blick eben weitet und nicht verengt. Und das hat sicherlich auch mit Reisen zu tun, dass wenn man seine eigene Ideologie in die Welt trägt, dann wird man blind, um von der Welt zu lernen.
Sie schreiben auch davon, dass man gar nicht mehr vorurteilsfrei sich unterhalten kann über die berühmte I have a dream-Rede von Martin Luther King aus dem Jahr 63, weil da das Wort Negro vorkommt.
Naja, das war dann mein Beispiel, das ist ja eher umgekehrt, dass es ja schon Erwachsene, eigentlich kluge Menschen gibt, die irgendwie selbst in einer theoretischen Auseinandersetzung dann das N-Wort sagen, wo es gar nicht darum geht, Menschen Schimpfwörter an den Kopf zu werfen. Und da habe ich dann gedacht, ja Moment mal, hier I have a dream, benutzt das damals politische korrekte Wort für schwarze Menschen, nämlich Negro, wenn dann nur noch das N-Wort gesagt werden kann, wird irgendjemand früher oder später I have a dream umschreiben müssen und das N-Wort da einsetzen, was für mich die ganze Absurdität dessen zeigt und eben auch eine kindlich magische Ansicht, dass wenn die Vergangenheit umgestaltet wird nach den Maßstäben der Gegenwart, geht uns ja die Vergangenheit verloren. Und ich finde, es hat ein, also dieser Ansatz, ich finde, das hat ein merkwürdiges spooky Echo mit solchen Geschichten wie die Zerstörung der Buddhas von Bamiyan oder der Kulturdenkmäler in Syrien, nämlich, dass eine Vergangenheit, die bezeugt, dass damals andere moralische oder moralisch-religiöse Regeln gilt, diese Vergangenheit muss getilgt werden. Und das ist da fehlen selbst mir die Worte und ich habe normalerweise eine Menge davon. Ne?
Zum Beispiel diesen Satz, den halten Sie hoch, nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten. Tina Übel, wir haben heute viel zu wenig von der Romanautorin Tina Übel gesprochen, dafür umso mehr von der Reiseschriftstellerin. Ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht krumm.
Ach, alles ist irgendwie auch Literatur und muss man halt die Romane lesen, ist sowieso etwas, was man mit Büchern ganz gut tun kann, einfach mal lesen. Ne?
Auch die alten von Ihnen, die Frau Schrödinger, die Welt bewältigt oder...
Oh Gott, da war ich nun wirklich sehr klein, das muss
das
man nicht.
Ist gut, dann das nicht. Aber Last Exit Volksdorf ist ein Roman, der heute noch auf fröhliche Leser stößt. Tina Übel, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Zwischentönen.
Es war mir ein Fest.
Und ich darf noch darauf hinweisen, dass nächsten Sonntag bei meinem Kollegen Joachim Scholl zu Gast sein wird und zu hören sein wird im Gespräch der Schriftsteller Safa Schenoczak. Heute war Michael Langer am Zwischentöne-Mikrofon und Sie, Frau Übel, dürfen gern das letzte Wort haben. Was hören wir als Rausschmeißer von den Sternen?
Wir hören nochmal ein Liebhab-Song an den Nordspeicher und die Nordmenschen von Die Sterne nach Fest kommt Lose, was der wunderbare Frank Spilker bei unserer Richtfest inmitten diesem Trümmerhaufen, der damals der Nordspeicher noch war, gesungen hat und der als inoffizielle Hymne bei uns galt, nach Fest kommt Lose.
Einen schönen Sonntag noch.
Dankeschön.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.